Dieses Thema wird uns jetzt, so Gott will, heute und nächsten Sonntag mal begleiten. Ich wurde oft gefragt zu diesem Thema und ich habe mich entschieden, jetzt zwei Teile darüber zu predigen. Das Thema lautet Fasten und was sagt die Bibel dazu? Heute Teil 1. Ich möchte euch dazu sagen, dass ich ein Buch sehr empfehlen kann. Das Buch heißt Fasten, was sagt die Bibel dazu, so heißt das, sorry. Und der Autor heißt Arthur Wallace. Kauft euch das Buch. Ich werde jetzt nicht mit allen Dingen da übereinstimmen, aber die meisten, die er dort schreibt, die meisten Dinge sind großartig. Eines der besten Bücher, das ich über Fasten gelesen habe. Zur Einleitung möchte ich gleich etwas sagen. Wer das Fasten über das biblische Maß hinaus betont, der verzerrt die Wahrheit. Es ist immer die Gefahr, dass einzelne Dinge rausgestellt werden und dann macht man das zu etwas, was außergewöhnlich ist. Also man kann auch dort von der Seite des anderen Pferdes fallen. Ja? Das zweite, Fasten ist gut und wichtig, aber nicht das Hauptthema der Bibel. Auch nicht ein Fundament des Glaubens und kein Allheilmittel für geistliche Probleme. Ganz wichtig. Das Fasten dient nicht dazu, dass wir sozusagen unseren Herrn Jesus sozusagen die Pistole auf die Brust setzen und sagen, so, jetzt mache ich das mal und jetzt zwinge ich mir das. Ja? Also so bitte nicht verstehen. Noch etwas Wichtiges, ein Fasten aus reinem Herzen und aufrichtigen Motiven kann etwas Besonderes bewirken. Das werden wir erleben. Leider wurde das Fasten oft missbraucht. Das darf uns aber nicht abhalten, es neu biblisch zu beleuchten. Es war damals speziell in dem Alter, wo Luther noch war, wo gerade auch in der katholischen Kirche man extreme Dinge, mystische Dinge reingebracht haben und auch ein übertriebenes Fasten. Und einige haben gesagt, bevor wir dann Schwierigkeiten haben, machen wir es jetzt gar nicht mehr. Das ist falsch. Ja? Nur weil einige Leute es missbrauchen, bedeutet das nicht, dass die Sache verkehrt ist. Ich glaube generell, dass wir heute und nächsten Sonntag ganz neue Dinge über Fasten lernen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr euch ertappt dabei und sagt, das habe ich noch nie gewusst, dass das überhaupt in der Bibel steht. Im Leben der Urgemeinde hatte Fasten seinen festen Platz, das werden wir noch erleben in der Schrift. Ja? Und Fasten hat auch einen gesundheitlichen Faktor vor allen Dingen. Da werde ich natürlich beim zweiten Teil zum Schluss mal drauf eingehen. Man weiß zum Beispiel heute, wenn man sich ernährt, es gibt auch einen Mann, Dr. Michalsen in Berlin, ja, ich würde jetzt keine Werbung machen für seine Ayurveda-Vorstellung, da hat er eine ganz andere Vorstellung als wir als Christen, aber das, was er medizinisch weiß über das Fasten, was das für einen Körper bewirkt, gerade bei bestimmten Erkrankungen, weiß man heutzutage, das Fasten ist richtig, richtig, richtig gesund, wenn man es richtig macht, ja. Kann ich euch einfach nur raten. Ich kann euch auch raten, dieses Buch zu kaufen. Heilung durch Fasten. Ich empfehle jetzt nicht seine spirituellen Geschichten mit Ayurveda, aber das, was er medizinisch dort schreibt, über die Zusammenhänge zwischen Fasten und unserem Körper und der Gesundheit, brillant. Einfach nur brillant. Dann, wichtig, Fasten wäre nicht ratsam bei bestimmten Dingen. Und das ist ganz wichtig. Das wurde so noch nie, habe ich auch noch nie gehört, aber es ist wichtig, dass wir das mal besprechen. Zum Beispiel, wenn Leute an Unterernährung leiden. So Leute, die vielleicht auch Probleme haben mit Ernährung. Es gibt ja Leute, die auch magersüchtig da Probleme haben. Denen würde ich jetzt nicht raten, ein volles Paket mit dem Fasten zu machen. Ja? Oder auch bei nervlichen Erschöpfungszuständen ist das nicht ratsam. Zumindest nicht ratsam, das gewöhnliche und das absolute Fasten. Ich werde nachher sagen, dass es verschiedene Formen von Fasten gibt. Auch wenn man ein Diabetiker ist, sollte man das möglichst nicht tun. Zumindest nicht in der Form des gewöhnlichen absoluten Fasten. Ja? Und das andere wisst ihr auch eben halt bei Frauen in bestimmten Situationen, auch diese beiden Fastenarten nicht bitte machen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt unterschiedliche Formen des Fastens und wir gucken mal das erste uns an. Das gewöhnliche Fasten. In Matthäus Kapitel 4, Vers 2, da steht über den Herrn Jesus, 40 Tage und Nächte lang aß er nichts, als dann der Hunger ihn quälte. Als bevor Jesus öffentlich auftrat, wisst ihr, war in der Wüste, wurde versucht vom Satan und dann steht dort, 40 Tage und Nächte aß er nichts. Das gewöhnliche Fasten war der Verzicht auf jede Form von Nahrung, aber nicht unbedingt ohne Verzicht auf Trinken. Hier im Text heißt es nämlich, aß er nichts und der Hunger quälte ihn. Es steht dort nicht, dass er nicht trank und dass ihm dürstete. Steht da nicht in der Bibel. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Das ist mir nie aufgefallen. Und das stimmt aber. Es steht dort nicht, dass der Herr Jesus 40 Tage nichts getrunken hat. Steht da nicht. Das haben wir hineininterpretiert. Das steht da aber nicht. Es steht, er hat nichts gegessen. Und dann quälte ihn der Hunger, nicht der Durst. Steht da nicht. Also dieses gewöhnliche Fasten war eben halt ein Bestandteil eben halt, dass man dort nichts gegessen hat. Es waren unterschiedliche Tage natürlich auch, ja. Also 40 Tage nicht zu essen, das würde ich euch jetzt nicht unbedingt raten, ja. Es sei denn, man ist ganz gewohnt. Es gibt Leute, die können das dann auffangen durch andere Dinge noch. Aber hier sehen wir in der Bibel, steht zum Beispiel, dass der Herr Jesus selbst 40 Tage lang nichts gegessen hat. Ja? Dann gibt es eine zweite Form vom Fasten. Muss ich jetzt mal kurz warten. Er hat sich, glaube ich, hier aufgehängt. Müssen wir kurz warten. Ich werde schon mal weitergehen. Also es ist die zweite Form, das sogenannte absolute Fasten. Das steht eine Bibelstelle in Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 9. Und dort steht, und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Das ist beim Apostel Paulus gewesen. Also ein absolutes Fasten war es dort. Er hat 3 Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken. Und es war ja sein Bekehrungserlebnis, als er Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnete. Und hier ist etwas von absolutem Fasten, das heißt keine Nahrung und kein Trinken, keine Flüssigkeit. Es gibt in der Bibel auch Beispiele eines absoluten Fastens, wo man weder aß noch trank. Einmal hier zum Beispiel bei Paulus. Oder in Esra Kapitel 10, Vers 6, da steht, dann verließ Esra den Platz vor dem Haus Gottes und ging in die Tempelkammer von Jonanan ben Eliashib. Dort übernachtete er, ohne zu essen oder zu trinken, denn er trauerte über den Treuebruch der Heimgekehrten. Auch dort wird geschildert im Alten Testament, dass man nicht gegessen hat, der Esra, und nicht getrunken. Das ist das sogenannte absolute Fasten. Dann gibt es noch eine Bibelstelle in Esther, Kapitel 4, Vers 16. Dort steht, geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um, sagt Esther dort. Und wir sehen, in beiden Zusammenhängen war das eine Verbundenheit mit Trauer. Trauer, weil das Volk nicht mit dem Herrn lebte. Hatte Esther nichts gegessen und nichts getrunken. Hier bei Esther war es eine wichtige Entscheidung. Bei einer ganz wichtigen Entscheidung hat sie das ausgerufen. Ja, und die Leute haben dort nichts, 3 Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken. Im 5. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 9 und 18 steht, als ich auf dem Berg stieg, um die Steintafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den Jahwe mit euch geschlossen hatte, blieb ich 40 Tage und Nächte dort auf dem Berg, ohne etwas zu essen und zu trinken. Hier ist Mose derjenige, der 40 Tage nichts gegessen und nichts getrunken hat. Das ist einmalig in der Schrift. Ja. Aber wisst ihr, er hat ein besonderes Erlebnis mit Gott gehabt. Er lebte dort in der unmittelbaren Gegenwart des Herrn. Also ich würde keinen raten, 40 Tage lang nichts zu trinken. Es ist menschlich nicht möglich, das wissen wir. Ja. Also nach 6, 7 Tagen ohne Trinken ist die Überlebenschance gleich null. Der hat aber 40 Tage nichts getrunken. Ja. Also wie der Herr das auch immer gemacht hat, ist natürlich klar, dass der Herr dort ist, der Herr kann Wunder tun, da zweifle ich nicht eine Sekunde. Und das ist schon echt heftig gewesen, was der Mose dort erlebt hat. Und dann noch eine Bibelstelle aus dem 1. Buch der Könige, Kapitel 19, Vers 8, dort steht, er erhob sich, aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch gehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Also weil er dort eben halt durchging, kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass er nicht groß gegessen und getrunken hat, der Elia. Denn Gott selbst hat ihm Essen und Trinken gegeben. Und durch diese Stärkung, die der Herr ihm gegeben hat, ist er marschiert. Einen Riesenweg. In der Regel betrieb man solches Fasten für höchstens 3 Tage, also das absolute Fasten. Nichts essen, nichts trinken. Bei Mose 2x40 Tage, zweimal hat er das gemacht, und Elia 40 Tage, waren es absolute Ausnahmen. Aber beide beendeten ihr Leben auf eine außergewöhnliche Art und Weise. Das fand ich auch interessant. Es steht nirgendwo bei jemand anders, dass die 40 Tage dort gefastet haben. Außer bei diesen beiden. Und nichts getrunken, vor allem hier bei Mose. Und wir wissen das, Mose, wie starb Mose? Das wissen wir nicht. Er ist gestorben und Gott hat ihn begraben. Also ganz, ganz merkwürdiges Gehen von dieser Erde. Und Elia, ja, der ist mit feurigen Pferden nach oben gegangen. Ist interessant, dass ausgerechnet diese beiden Menschen diese besonderen Dinge erlebt haben. Keine anderen. Der Jesus hat auch nochmal 40 Tage gefastet, da steht aber bewusst, dass er nichts aß, steht nicht, dass er nichts trank, aber von Mose wissen wir, dass er beides nicht tat. Der hat nichts getrunken, nichts gegessen. Also das ist schon mal interessant bei diesem absoluten Fasten. Dann kommt hier etwas dazu, das möchte ich mit euch nochmal besprechen, Gründe, warum es sich lohnt zu fasten. Ja? Das ist zum Beispiel die Empathie zu vergrößern. In dem Moment, wo wir nicht so viel essen und abgelenkt sind, sind unsere Sinne besser. Ja? Wenn du eine gewisse Übung hast, wenn du weniger isst, dann bist du konzentrierter. Das wissen wir alle. Wenn wir ganz viel gegessen haben, dann sind wir müde und wollen schlafen. Und wenn wir nicht so viel essen, dann sind wir einfach besser drauf. Ja? Die Achtsamkeit und das Lernen, ja? Das steigt, wenn man im Fastenbereich lebt. Ja? Und man wird sich wahrscheinlich auch das Leben nochmal neu angucken. Man merkt plötzlich, dass man vieles gar nicht braucht. Und wenn man sich daran gewöhnt, nicht so viel zu essen oder auch gesünder zu essen und all die Dinge, das wird unser Leben verändern. Ja? Wir werden dankbarer sein, wenn uns mal bewusst wird, dass wir vielleicht, es gibt ja so ein sogenanntes 16-8-Fasten, ja? Also das ist gar nicht schlecht, ja, wenn man das macht. Ja? Dann isst man 8 Stunden. Und dann 16 nicht. Man hört dann zum Beispiel, sage ich mal, um 17 Uhr nimmt man die letzte Nahrung zu sich oder um 16 Uhr und dann erst wieder den nächsten Morgen um 8 isst man was. Dann hat man so fast diese Zeit erreicht. Und das ist für den Körper Gold. Das ist ganz gut für den Körper, dass er da werden ganz viele Prozesse, da kommt ein Reinigungsprozess, wie so ein Katalysator in den Körper. Ja, das weiß man wissenschaftlich. Ne? Also da passiert etwas. Auch die Lebensfreude, ja. Glücklicher sein, Zeit entdecken. Ja? Du wirst ganz anders essen, wenn du mal wirklich Hunger hast. Ja? Wenn du mal so 16 Stunden nichts gegessen hast, dann hast du wirklich Hunger. Wir essen oft, wo wir gar keinen Hunger haben. Das ist Langeweile oder keine Ahnung, was wir essen. Ja? Und du wirst die Zeit wertschätzen, auch das Essen. Du wirst anders essen. Ja? Wir essen alle viel zu schnell, das ist ungesund. Langsam essen ist so wichtig. Ja? Langsam essen. Es gibt natürlich auch einige, ich gucke jetzt keinen an, die essen generell ohne Fasten sehr langsam. Ja? So. Ja, und du wirst dich kennenlernen, ja? Du wirst dich kennenlernen und du wirst gewisse Stärken entwickeln und Freiräume wirst du nutzen. Du wirst plötzlich mehr Zeit haben. Ja? Also das ist schon interessant, was man da alles so lernen kann. Dann kommt die nächste Art des Fasten, nämlich teilweises Fasten gibt es auch in der Bibel. Also wir haben jetzt schon mitgelebt, das gewöhnliche Fasten, das absolute Fasten. Und jetzt sagt die Bibel aber auch etwas, das teilweise Fasten. Zum Beispiel im Buch Daniel, Kapitel 10, Vers 3 steht, während dieser Zeit aß ich keine leckeren Speisen und verzichtete auf den Genuss von Fleisch und Wein. Ich verwendete auch keine Salböle während dieser Wochen. Also hier war eine Situation, wo Daniel bewusst auf diese Dinge verzichtet. Es steht nicht, er hat generell auf Essen verzichtet oder auf Trinken, aber er hat auf besondere Dinge, keine Leckereien. Das könnte zum Beispiel für uns sein, dass wir mal bewusst sagen, ich verzichte jetzt zum Beispiel eine Woche auf Süßigkeiten. Ja, das wäre für mich ganz schwierig auch, ne? Das habe ich zu kämpfen mit. Ja. Oder ich verzichte mal eine Woche lang auf einen Nachtisch oder so. Ja. Also wir sehen, das ist auch ein Fasten. Manche sagen, ja, es war kein Fasten. Manche denken, wenn ich faste, dann darf ich nichts essen und nichts trinken. Das stimmt nicht. Wir haben schon gemerkt, es ist die dritte Form vom Fasten, was die Bibel sagt. Ja. Bei diesem Fasten geht es um einen Verzicht bestimmter Dinge. Diese Form des Fastens ist besonders gut geeignet für Einsteiger. Auch ältere und kranke Menschen können dieses Fasten oft besser umsetzen. Das kann zum Beispiel auch für Diabetiker gut sein oder für Leute mit Stoffwechselerkrankungen. Die kriegen das dann gut hin. Ja? Die können dann auch sagen, ich kann auch ein Stück weit fasten. Dann verzichte ich mal auf den Nachtisch oder so. Ja? Und das schadet den Diabetiker auch nicht. Ja? Also das ist eine gute Sache, wenn man das macht. Zeigt sich auf der Waage auch gut, ja. Aber nicht nur das, ja, sondern es ist einfach wirklich gut. Und das Dritte dort, wichtig ist aber vor allem, dass man die Zeit, die man sonst für Essen und Trinken gebraucht hätte, für geistliche Aktivitäten, wie zum Beispiel Bibellesen, Gebet oder Lieder oder Singen nutzt, ja. Also dass man nicht nur sagt, ich esse jetzt nichts und dann verplemper ich die ganze Zeit und sitze den ganzen Tag vorm Fernseher, ja. Also vielleicht dann auch sagen, guck mal, ich verzichte jetzt mal auf Armbrot, das esse ich in der Regel so eine halbe Stunde und dafür mache ich jetzt einen Spaziergang und bete eine halbe Stunde. Dann hast du die Zeit gut genutzt. Oder du sagst, ich lese jetzt mal ein Buch eine halbe Stunde. Ja? Hast die Zeit gut eingewendet, also hast du gut eingetauscht. Ja? Dann ist nochmal ganz wichtig, das vierte hier, Jesus setzte voraus, dass man fasten würde. Das steht in Matthäus Kapitel 6, die Verse 2, 5 und 16. Dort steht, wenn du nun Almosen gibst, also wenn du gibst, das ist für Jesus etwas Grundsätzliches, der geht davon aus, dass du was gibst. Und dann steht, wenn ihr betet, der schreibt nicht, solltet ihr eventuell mal beten. Nein, wenn ihr betet, er setzt es voraus, dass wir beten. Und wenn ihr fastet, habe ich auch noch nie so aus diesem Winkel gesehen, ja. Er setzt es voraus, er sagt nicht, falls ihr das mal machen wolltet, aus besonderen Gründen. Nein, er setzt es voraus. Ja. Durch die Formulierung, wenn ihr, du, erwartete Jesus von seinen Jüngern, dass sie Almosen geben, beten werden und fasten würden. Interessant ist, dass der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 6, die Verse 1 bis 18, das ist wichtig, habe ich auch noch nie gecheckt, so, das Beten vom Fasten getrennt aufführt. Oft ist das Fasten und Beten zusammen, aber es gibt auch ein Getrenntsein. Manche sagen, ja, wenn ich jetzt faste, muss ich beten. Nein, stimmt nicht. Das ist auch interessant, wenn man das in Matthäus 6 liest. Das hat Beten einen extra Block und Fasten. Oft ist es zusammen, das stimmt, aber nicht immer. Das fand ich auch interessant. Also auch wenn du jetzt fastest und du betest nicht, ist das auch ein Fasten vor dem Herrn. Das will die Bibel damit letztendlich sagen. Auch das ist für den Herrn. Du sagst, ja, ich mache es jetzt einfach, weil mir das bewusst geworden ist. Ja? Und selbst wenn du nicht betest, kannst du auch ein Buch lesen oder du kannst spazieren gehen oder du machst eine halbe Stunde deinen Nachbarn den Garten sauber dafür. Ist auch etwas Gutes und ist dann nichts. Es ist nicht nur gesagt, dass man jetzt nur beten muss, dann sagt der Herr, ja, jetzt faste da und bete, das ist für mich wichtig, alles andere ist ungeistlich. Ja? Das stimmt eben halt nicht. Dann noch was Interessantes. Ich weiß nicht, was hier passiert, keine Ahnung. So, hier. Die Zeit des Fastens. In Matthäus 9, 15, da steht, Jesus antwortete, können die Hochzeitgäste mit Trauerminen herumsetzen, solange der Bräutigam unter ihnen ist. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird und dann werden sie fasten. Es gibt keinen Hinweis in der Schrift, dass die Jünger fasteten, während der Herr Jesus bei ihnen war. Die Begründung steht in Matthäus 9, Vers 15. Der Bräutigam war ja noch sichtbar bei ihnen. Das ist auch interessant zu lesen dann später. Erst nach der Auferstehung Jesu lesen wir, dass die Jünger fasteten. Da steht nämlich zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 2 und 3, als sie einmal dem Herrn dienten und dabei fasteten, sprach der Heilige Geist, stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach weiterem Fasten und Beten legten sie ihnen schließlich die Hände auf und ließen sie ziehen. Ja, da wird es ganz klar gesagt, nach der Auferstehung. Also gab es dort eben halt eine Zeit zum Fasten. Ja. Und hier regelmäßiges und öffentliches Fasten in Jeremia Kapitel 36, Vers 6, da steht, So geh nun an einem Fastentag in den Tempel des Herrn und lies dem Volk die Botschaften des Herrn, die du nach meinem Diktat auf diese Rolle geschrieben hast. Laut und deutlich vor. Lies sie auch allen Judäern vor, die aus ihren Städten in den Tempel kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich habe das auch erst erfahren durch das Studium. Es gab zur Zeit Jeremias einen Fastentag. Den gab es danach jetzt eigentlich so nicht mehr, aber dort zu dieser Zeit haben die diesen Fastentag bezogen. Ja? Ist auch interessant. Und dann lesen wir Im 3. Mose Kapitel 23, Vers 27, am 10. Tag des 7. Monats soll der Versöhnungstag gefeiert werden. An diesem Tag sollt ihr eine heilige Festversammlung abhalten, fasten und ein Opfer für den Herrn auf dem Altar verbrennen. Also dort am Versöhnungstag, am Yom Kippur, wurde auch gefastet. Ja? Und wir wissen, der Versöhnungstag, der Yom Kippur, ist ja auch im Bild gesprochen für uns der Versöhnungstag, der hat bei uns stattgefunden auf Golgatha. Ja? Deswegen tun auch viele am Karfreitag nichts essen, ja? Weil sie dort sich nochmal besonders bewusst werden, was es dem Herrn gekostet hat. Ja? Ja. Und dann lesen wir noch etwas in Jesaja Kapitel 58, Vers 5. Soll das vielleicht ein Fasttag sein, der mir gefällt, sagt der Herr dort, ja? Also die haben dort auch gefastet, aber die haben so gefastet zur Show. Das ist immer die Gefahr. Die haben gesagt, so, Herr, jetzt fasten wir mal. Und dann haben sie unmoralisch weitergelebt, die Israeliten, aber hauptsache, sie haben einen Fastentag gemacht. Ne? Gibt ja auch manche Leute, die sagen, ja, am Karfreitag, wie kann man da denn, da muss man Fische essen, ja? Den ganzen Tag leben sie wie der Teufel, aber am Karfreitag sind sie heilig. Ja? Und dann schimpfen sie auf Leute, die den Karfreitag kein Fisch nur essen, ja, sondern Fleisch. Und schimpfen sie auf sie, ja? Und das ganze Jahr durch, die anderen 363 Tage, leben sie wie der Teufel, aber an dem Tag sind sie alle heilig. Ja? Also das ist auch etwas, was der Herr sieht und was er anders bewertet. Am Versöhnungstag, diesen Yom Kippur, gab es ein regelmäßiges, vom mosaischen Gesetz vorgeschriebenes Fasten. Das habe ich eben vorgelesen. Ja? Ja, und dann lesen wir noch etwas in Apostelgeschichte, Kapitel 27, Vers 9. Apostelgeschichte 27, Vers 9. Da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte sie Paulus. Also zu dieser Zeit war es üblich unter den Juden auch, dass man fastete. Ja? Und in, ja genau, da bin ich jetzt. Ne? Dieses Fasten am Versöhnungstag wurde von den Juden auch noch in der neutestamentlichen Zeit gehalten. Ne? Das wissen wir aus diesem Abschnitt aus Apostelgeschichte, Kapitel 27, Vers 9. Dann hier noch etwas, Sacharja, Kapitel 8, Vers 19. Da steht, so spricht Jahwe, der Allmächtige. Die Fast- und Trauertage im Januar, im Juli, im August und im Oktober werden den Juden zu fröhlichen Festtagen mit Jubel und Freude werden. Doch Wahrheit und Frieden müsst ihr leben. Ja? Auch dort sehen wir, an bestimmten Festtagen wurde gefastet. Es gab also noch 4 regelmäßige Fastentage zur Erinnerung an die 4 Hauptereignisse im Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems. Das wurde damals so festgelegt. Dann lesen wir in Lukas Kapitel 18, Vers 12, ich faste 2-mal in der Woche und spende den 10. Teil von all meinen Einkünften. Das war der Pharisäer, der da im Tempel sich dahin stellt, ja? Und die fasteten, das war für die normal, ja? Und Matthäus Kapitel 6, die Verse 16 bis 18, dort steht, wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf, wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann auch ihr ganzer Lohn. Wenn du aber fastest, dann pflege dein Haar und wasche dein Gesicht, damit du die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, der wird dich belohnen. Ja? Also nicht voraus posaunen. Ja? Nicht, dass ihr jetzt so sagt, also, oh, Geschwister, ich faste heute. Ja, mir geht es so schlecht, aber ich bin heilig. Ja? Ich habe so Kreislaufprobleme, aber ich faste für den Herrn. Seht ihr das auch alle? Ja? Also kannst du auch rausfinden. Es geht lieber, ess was. Ja? Also wenn du fastest, tust für den Herrn, lass es dich gar nicht anmerken. Generell sollten wir auch, wenn wir beten oder wenn wir geben, das sollten wir eigentlich gar nicht zeigen. Ja? Es gibt ja auch Menschen, die geben, ne, sagen, ach, die Kollekte, kannst du nochmal bitte kommen? Kannst du nochmal bitte kommen? Und das Geld kannst du auch, behalte es eigentlich. Das ist vorbei, das will der Herr gar nicht haben. Das kannst du gleich mitnehmen, kauf irgendwas damit, aber gib es den Herrn nicht, der möchte das nicht haben. Ja? Posaun diese Dinge einfach nicht vor dir her. Das ist so wichtig, dass wir da sind, ja. Denn bei öffentlichen Dingen besteht immer die Gefahr, ja, dass es hier, Bei öffentlichen Dingen besteht immer die Gefahr des Zur-Schau-Stellen. Das ist leider so. Aber trotzdem sollen wir uns dann nicht abhalten lassen. Wir müssen es ja nicht so machen. Ja? Manche sagen, ja, das ist die Gefahr, dann mach es lieber gar nicht. Nee, das ist falsch. Ja? Also mach es, aber mach es richtig. In 2. Chronik, Kapitel 20, die Verse 1 bis 4, dort steht, einige Zeit danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige von den Moinitern zum Krieg gegen Josaphat heran. Man meldete dem König, ein riesiges Heer ist gegen dich heraufgezogen. Sie kommen von der anderen Seite des Toten Meeres auf Edom und stehen schon in Hatzion-Tama. Das ist ein anderer Name für Engedi. Da erschrak Josaphat. Er beschloss, sich an Jahwe zu wenden und ließ ein Fasten in ganz Judäa ausrufen. Die Leute von Judäa kamen nach Jerusalem zusammen, um die Hilfe Jahwes zu erbitten. Selbst aus den Städten kamen sie herzu. Das ist etwas ganz Wichtiges hier, was wir lesen. Da erschrak er und was machte er? Er fastete. Also hier sehen wir auch etwas wieder, dass Fasten etwas zu tun hatte. Es war eine ganz schwierige Situation. Und dann hat er gefastet. Ja? Also für diese besonderen Situationen auch. Und Esra Kapitel 8, die Verse 21, 23, dort steht, dort am Ahava-Kanal rief ich ein Fasten aus. Alle sollten sich vor unserem Gott beugen und ihn um eine glückliche Reise für uns und unsere Familien und unser Eigentum anflehen. Ich hatte mich nämlich geschämt, vom König eine Reitergruppe zu erbitten, die uns unterwegs vor Überfällen schützen könnten. Denn wir hatten zum König gesagt, unser Gott hält seine gütige Hand über alle, die ihn suchen. Doch wer sich von ihm abwendet, bekommt seine Macht und seinen Zorn zu spüren. So fasteten wir und ersuchten unseren Gott um seinen Beistand und er erhörte uns. Also auch hier war Israel in einer schwierigen Situation. Und was macht dort Esra? Er sagt nicht, komm, wir gehen mal ein bisschen schwimmen oder so, oder wir trinken eine Cola zusammen. Nein, er sagt, lasst uns fasten. Und das habe ich in meinem Leben auch oft gemacht in Situationen. Das haben wir auch schon öfters gemacht, auch gemeinsam als Gemeinde, wo Krankheit und so war und besonders schwierige Fälle, dass wir gesagt haben, jetzt werden wir einen bestimmten Tag fasten. Ja, jetzt wollen wir nochmal Gewicht reinbringen in das Ganze. Es gibt also besondere Notzeiten, wo man besonders zum Fasten aufrief. Ja, das gab es. Es gibt aber auch das, nämlich, oder ich möchte vielleicht hier nochmal zurückkommen, das ist mir nochmal wichtig, dass ich hier nochmal zu was sage. Wenn du das machst, dieses Fasten, ja, dann sei dir bewusst, dieses Fasten hat mehrere Formen. Vielleicht hast du bis heute immer gedacht, ja, Fasten bedeutet nichts essen, nichts trinken. Das ist ein Fasten, was Gott wohlgefällig ist. Alles andere zählt nicht. Ich hoffe, dass du heute verstanden hast, das andere ist genauso wichtig. Es gibt ein absolutes Fasten, wo man nichts isst, aber trinkt. Dann gibt es ein Fasten, wo man isst, weder was isst, noch was trinkt. Und dann gibt es ein teilweises Fasten, wo man auf spezielle Dinge verzichtet, die wir eigentlich ganz gern mögen. Und alle drei Fastenarten und Formen sind vor dem Herrn angesehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Das ist auch für euch wichtig, die ihr vielleicht unter Krankheit leidet und sagt, ja, ich kann so gar nicht fasten, ich bin Diabetiker, wenn ich jetzt... alles entspannt. Ja? Ich hoffe, dass du das heute verstanden hast, dass dieses Fasten ein Fasten ist, das wirklich... ja, wo wir das wirklich vor dem Herrn entscheiden müssen, für uns. Da kann ich auch nicht sagen, ich bin jetzt aber heiliger als du, weil ich esse und trinke nichts. Und du verzichtest nur auf deinen Nachtisch, Betschi-Betsch, ich bin heiliger. Wenn du so schon denkst, dann ist dein Fasten, kannst du es gleich vergessen, kannst gleich was essen gehen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Das ist immer die Gefahr, dass wir uns geistlich messen oder dass wir Gott beeindrucken wollen. Herr, hast du gesehen? Ich habe jetzt 3 Tage nichts getrunken. Ist doch klar, dass du mich jetzt segnest, oder? Gott ist doch kein Automat, ja? Sondern dass wir es einfach tun und mit diesem Bewusstsein auch das gar nicht so an die große Glocke zu hängen. Das ist immer ganz wichtig. Und hier nochmal, vorletzter Punkt, es gibt 2 Arten von unfreiwilligem Fasten. Das gibt es auch, ja? Und zwar einmal... In Daniel Kapitel 6, Vers 19 steht, danach zog sich Darius in seinen Palast zurück, er fastete die ganze Nacht und verzichtete auf jede Unterhaltung und konnte nicht schlafen. Der Grund des Fastens war hier, er hatte Angst, er war im Trauer und er war erschöpft. Und das kennt ihr sicherlich auch, ja, Man sagt auch manchmal, die Nachricht, die ist mir auf den Magen geschlagen. Kennt ihr das? Also es gibt ja unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, wenn die in Not sind, dann essen sie 10 Tüten Haribo auf einmal. Ja? Also die kriegen plötzlich einen Flash und müssen unglaublich viel essen. Und dann gibt es Menschen, die können gar nichts mehr essen. Ja? Also ich gehöre eher dann zu dieser Seite. Ihr seht, ich bin nicht oft traurig. Aber wisst ihr, wenn ich in Not bin, kann ich nichts essen. Es ist zu der Hals, ja. Ich bin so ein Typ. Es gibt aber andere, die sagen dann jetzt, ich brauche Nervennahrung. Ja, die brauchen jetzt Schokolade und alles Mögliche. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Aber das ist auch wichtig, dass es auch eben halt mal eine Situation gibt, wo du nicht essen kannst. Ja? Ich kann mich noch gut erinnern, als mein Vater heimgegangen ist, da habe ich ein paar Tage gar nichts gegessen. Ich weiß nicht, wie viel, ich habe jetzt nicht gezählt, aber es waren bestimmt 3-4 Tage, wo ich so gut wie nichts essen konnte. Gar nichts. Ich konnte einfach nichts essen. Ja? Ich habe es natürlich gemerkt, weil wenn du immer isst und dann nicht, dann wird dir schwimmlich. Ja? Aber ich konnte nicht essen. Und wisst ihr, das ist auch ganz wichtig, dass wir mit Menschen dort auch dann ihnen helfen. Ja? Das ist gar nicht so einfach. Aber dass die Menschen dann vielleicht auch etwas anderes essen, zumindest eine Kleinigkeit, dass wir ihnen dann helfen. Ja? Weil wenn du das nicht gewohnt bist und du plötzlich dann in so einer Situation bist, dann kann dein Kreislauf ziemlich zusammenbrechen. Ja? Und dann ist es wichtig, dass du in deiner Familie Leute hast, die ein bisschen wachsam sind. Ja? Und die aber dann auch nicht so, dass aus Überliebe dann hauen dir die gebratenen Tauben so in den Mund. Ja, wenn er nicht essen kann, aber vielleicht etwas Kleines. Ja? Aber es gibt diese Phasen. Und dann gibt es aber auch noch eine Sache. Ich weiß nicht, was hier heute los ist. In Matthäus 15, 32, dort steht, dann rief Jesus die Jünger zu sich und sagte, diese Leute tun mir sehr leid. Seit 3 Tagen sind sie hier bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig nach Hause schicken, damit sie nicht unterwegs zusammenbrechen. Ja, als der Herr Jesus dort längere Zeit predigte und dann plötzlich fällt ihnen auf, die essen gar nichts. Ja? Den Jüngern ist das gar nicht aufgefallen, das ist auch interessant. Ja? Aber Jesus ist das aufgefallen und Jesus sieht das. Aber was war der Grund? Der Grund war, es gab auch mal Zeiten, wo die Nahrung knapp war. Die hatten einfach keine Nahrung. Dann mussten sie in die Dörfer, hätten zurück müssen, hätten sich was besorgen müssen. Und dann sagt der Herr, habt ihr nichts zu essen? Und dann macht er dieses Wunder. Ja? Aber es gibt auch heutzutage Zeiten. Ja? Deswegen sage ich, wir haben ja im Vater unser, ne? Unser tägliches Brot gib uns heute, das beten wir. Aber das beten wir mit einem Herzen, das gar nicht dabei ist. Das behaupte ich einfach mal. Weil wir kennen gar keinen Hunger. Keiner von uns kennt Hunger. Unsere vorgängige Generation, die im Krieg waren, die kannten Hunger. Mein Vater kannte Hunger. Ich habe noch nie Hunger gehabt. Also ich meine jetzt richtig Hunger. Was wir als Hunger bezeichnen, ist, wenn der Magen knurrt, wenn wir 2 Stunden nichts essen. Das meine ich nicht. Ich meine richtig Hunger, dass du nichts zum Essen hast und vielleicht Blätter essen musst. Das haben unsere Leute getan, wo sie in den Wäldern gejagt worden sind. Die wussten, was Hunger ist. Und deswegen wussten sie auch zu schätzen, was Essen ist. Das haben wir leider verloren. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft geworden. Nicht nur mit materiellen Dingen, sondern auch mit Essen. Und da sollten wir uns schämen. Ja? Mein Vater, der konnte das nicht ab. Dann hat er das irgendwo gesammelt und hat es Tiere gegeben. Der mochte das nicht, dass man Essen wegschmeißt. Ja? Und das ist auch gut so. Ja? Und lass uns dann wirklich darüber auch mal nachdenken. Ja, es gibt manche Menschen, wie gesagt, bei denen ist das jeden Tag so. Da sind leere Hände und die haben nur das. Ja? Es gibt manche Länder, die müssen die teilen das auf, dann hat jeder eine halbe Handvoll und das ist alles. Wir sollten Buße tun vor dem Herrn und sagen, Herr, wir müssen uns eigentlich schämen vor dir. Unser Problem ist ja nicht, dass wir was zu essen haben. Auch wir Männer sollten uns schämen und Buße tun bei unseren Frauen, dass wir ständig nur murren, ja, heute Schnitzel und es gibt schon wieder dies und dies. Sei doch einfach mal froh, dass du jeden Tag ein Essen bekommst. Ja? Und da spreche ich nicht nur zu euch, da spreche ich auch zu mir. Wir nehmen das so selbstverständlich. Ja? Ich zum Beispiel, ich habe den Luxus, ich gehe aus meinem Haus raus, 50 Meter weiter ist ein Bäcker. Ja? Manchmal denke ich mir, Herr, wie gut machst du das, ja? Und von uns, wir haben alle genug Geld, dass wir uns Brötchen und so kaufen können, oder? Also auch wenn wir nicht alle vielleicht hunderte von Brötchen kaufen, aber wir können uns doch alle was kaufen. Ist dir schon mal bewusst geworden, was für ein Geschenk das ist? Wenn wir jetzt gleich nach Hause gehen, dann hätten wir alle die Möglichkeit, irgendwo uns was zu essen zu holen. Manche Menschen haben das nicht. Manche Menschen wissen jetzt schon nicht die nächsten 4 Tage, wo sie Essen herkriegen. Und ich glaube, Geschwister, ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Und dann werden wir vom Herzen wieder wirklich beten, dass wir das tägliche Brot bekommen. Noch schenkt der Herr Gnade. Noch hält der Herr die Hand über uns. Aber in der Bibel steht, es werden Hungersnöte kommen. Heftige Hungersnöte. Und mein Gebet ist, ich bin da auch ehrlich zu euch, dass der Herr uns davor verschont, ja. Für mich ist das nicht so schlimm, aber ich denke immer an meine Enkelkinder und meine Kinder. Für mich ist das nicht so wild. Ja. Ich weiß nicht, ob du dir darüber vielleicht auch Sorgen musst. Was passiert, wenn das passiert? Meine Kinder, meine Enkelkinder. Ja. Darfst du auch den Herrn darum bitten. Ist auch ihr Herr. Ja. Ich glaube, die Batterie ist ja leer. Der letzte Punkt, das ist ganz wichtig, das ist das Fasten für Gott. In Sacharja Kapitel 7, Vers 5, dort steht, sagt dem ganzen Volk im Land und den Priestern, 70 Jahre lang habt ihr im 5. und im 7. Monat getrauert und gefastet. Habt ihr das etwa für mich getan? Das fragt Gott. Und dann ist eine Frage, die hat mich beschäftigt, das sage ich euch. Die hat mir in den letzten 2-3 Tagen abends oft Schlaf gekostet. Will ich eigentlich die Gaben des Segens oder den Geber selbst? Sei vorsichtig mit deiner Antwort. Sei ganz vorsichtig mit deiner Antwort. Warum bete ich? Geht es mir um den Herrn? Oder geht es mir um das, was er mir gibt? Faste ich für ihn oder faste ich, weil ich berechne? Ich faste, mein Kind wird gesund. Ich faste, ich bekomme Geld oder keine Ahnung was. Ich will euch das mal zeigen, was ich damit meine. Ein Evangelist, der sehr viel im Jahr unterwegs war, der ist im Jahr so über 300 Tage weg gewesen. Und der kam ganz selten nach Hause. Und wenn er nach Hause kam, da hat er 2 kleine Söhne gehabt und denen hat er immer was mitgegeben. Und die sind dann immer auf seinen Schoß gegangen, kann ich verstehen. Der Vater nicht da, die haben sich gefreut. Und eines Abends, da saßen sie dort und die haben natürlich den Vater bestürmt. Du bist wieder da, Vater. Und haben ihn geküsst und umarmt. Und dann haben sie natürlich gewartet, was hat der Vater mitgebracht, haben sie ihre Geschenke bekommen. Und der eine Sohn, der hat das auch bekommen, aber das Geschenk kaum aufgemacht, der saß einfach da. Und der Vater denkt, was ist der so? Der andere hat schon gespielt damit und der andere hat das auch geguckt und so, aber der ist da geblieben. Und irgendwann sagt der Vater zu ihm, Junge, ich habe nichts mehr für dich. Das war alles, was ich mitgebracht habe. Und jetzt passt auf die Antwort drauf auf. Dann sagt der Vater, ich möchte nichts von dir. Ich möchte einfach nur bei dir sein. Der hat es verstanden. Vater, ich möchte gar nichts von dir. Ich möchte einfach nur in deiner Gegenwart sein. Ich kann nur sagen, ich kann das von mir nicht behaupten, dass in meinem geistlichen Leben das immer das hundertprozentige Motiv war. Und ich bete so, ich glaube, das war der Schlüssel im Leben von Jesus. Alles, was er gemacht hat, das hat er an erster Stelle nicht für sich gemacht, nicht für die Menschen, sondern für seinen Vater. Und deswegen konnte ihn nichts halten. Ich habe mir manches Mal gedacht, überleg mal in dein Leben. So manches Mal sind wir enttäuscht worden von Menschen, weil wir Erwartungen hatten. Oder? Guck mal, wir Christen sind so, wir sagen, wir sind alles nur Sünder. Sagen wir sofort, das stimmt, Bruder. Und dann verhält sich ein Bruder oder eine Schwester sündig gegen uns. Dann pöbeln wir. Das fällt die oder denjenigen ein. Ja, aber ist doch ein Sünder. Ja, aber. Nein, das ist ein Sünder, oder? Sieh mal, das ist es. Die Gemeinde Jesu wird am besten funktionieren, wenn wir nichts von uns erwarten und alles von ihm. Und dass wir aber auch so barmherzig mit dem Nächsten sind wie mit uns. Sieh mal, wenn du Mist baust, dann freust du dich doch, dass Jesus sagt, ich nehme den ganzen Dreck ab. Ach, wie ist das schön, wenn wir unsere Sünden bringen und er nimmt uns alles ab, oder? Warum machst du das nicht mit den Nächsten? Gönn ihm doch auch diese völlige Vergebung. Gönn ihm doch auch die Vergebung. Sag, Herr, überschütte ihn mit deinem Segen. Du bist so gut zu mir. Ich bin dir so oft aus der Schule gelaufen. Und ich wünsche das von Herzen meinem Bruder auch. Du weißt, dass er sich quält mit den Sünden. Helf ihm doch, wie du mir geholfen hast. Ja? Wenn das in unserer Gemeinde im Zentrum steht, ja, dann werden die Menschen Folgendes sagen. Siehe, wie lieb haben sie sich. Die werden nicht sagen, die sind alle vollkommen. Nee, das nicht. Aber die gehen mit Schuld anders um. Wir Christen müssen Schuld nicht nachtragen, weil sie einer getragen hat. Wir Christen müssen Schuld nicht nachtragen, weil sie einer am Kreuz für uns getragen hat. Und dann sind wir alle im gleichen Boot. Jesus guckt mich an und sagt, Christian, du bist ein erbärmlicher Sünder, Todesstrafe. Du hast recht. Grafo, du bist ein erbärmlicher Sünder, Todesstrafe. Gino, erbärmlicher Sünder, Todesstrafe. Können wir sagen, kannst du uns alle foltern, Herr? Keiner ist von uns ein Millimeter besser. Und dann kommt der Herr und sagt, aber ich liebe dich. Und ich vergib dir. Alles, alles. Bist nicht böse mehr auf mich? Nein. Das ist einfach das Große. Und das Letzte, Kolosser 3, Vers 23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für die Menschen. Überprüft dein Bibellesen, dein Beten, alles, was du tust für den Herrn, egal was du machst, geht es wirklich nur um ihn? Für was machen wir das, was wir machen? Und ich wünsche mir vom Herzen, dass es nicht nur bei dem Fasten so ist, sondern bei allen Aktivitäten, die wir machen, dass es uns um den Herrn geht. Um ihn ganz allein. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wenn wir können, aber nur wenn wir können, dann stehen wir auf. Ich muss das Ganze jetzt hier ausmachen. Vater im Himmel, wir möchten dir danken für dein Wort. Ich habe so vieles Neues gelernt in der Vorbereitung über das Fasten. Und ich möchte dich bitten, dass du mir und uns allen hilfst, dass wir uns etwas daraus nehmen und dass wir zukünftig auch in dem Fasten erkennen, welche eine Kraft dahinter steckt, wenn es richtig eingesetzt wird, wenn es um dich geht. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass, wenn wir fasten, dass wir unsere Motive ganz neu prüfen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns vergibst, wo unsere Motive nicht so waren, wie sie sein sollten. Generell möchten wir dich bitten, wo unsere Motive nicht rein waren, was wir von dir gefordert haben. Herr, wir möchten wie dieser kleine Junge werden, der einfach nur in der Nähe seines Vaters bleiben wollte. Und das schenkst du, Herr Jesus. Wir sehen uns, ein Leben zu haben, wie deins war. Du hast den Vater über alles geliebt, aber nicht nur am Sonntag, sondern 24 Stunden. Und davon sind wir weit entfernt, das siehst du. Aber wir möchten dich heute Abend bitten, hier und jetzt, Herr Jesus, durch den Heiligen Geist, bewirke das in uns, dass wir so, wie du den Vater geliebt hast, dass wir so dich lieben. Wir aus uns schaffen das nicht, Herr. Aber wenn der gute Heilige Geist uns befähigt, dann kriegt er das hin mit deiner Hilfe, mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit. Schenk du das, Herr. Das ist unser Wunsch. Wir möchten dir ähnlicher werden. Und vor allen Dingen wollen wir, dass du Freude bekommst, wenn du auf unser Leben schaust. Wir möchten uns auch bei dir entschuldigen, dass wir dir so manches antun, dass du so manchmal betrübt sein musst, weil wir nicht so klar mit dir leben. Nimm das auch aus unserem Herzen und schenk, dass wir die Sünde hassen, so wie du sie gehasst hast, und dass wir die Gerechtigkeit lieben, so wie du sie liebst. Amen.